Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Hörst dir rein.
Sebastian Siegler, wieder zu Besuch bei uns im Studio. Schön, dass du wieder da bist.
Ich freue mich auch sehr.
Wir haben heute wieder ein spannendes Thema. Wir sprechen über eine Dame, die korporiert war, eine jüdische Dame, Rahel Kotain.
Ja.
Später bekannt unter Rahel Strauß.
Ja, verheiratete Strauß, ja.
Wie kam es dazu, dass du dich mit diesem Thema angefangen hast, auseinanderzusetzen?
Ach, da möchte ich einen Moment lang ausholen, und zwar das inzwischen ja fast schon auch abgearbeitete Thema Corona spielt hier eine Rolle, denn wir haben im Jahre 2021 kaum eine Möglichkeit gesehen, eine reguläre Studentenhistorikertagung stattfinden zu lassen und haben uns deswegen einem Spezialthema gewidmet. Ja, und haben das in der Hoffnung, im März vielleicht eine Lücke zu haben, dort in den März platziert, mussten es aber als Hybridveranstaltung durchführen. Und zwar in Heidelberg, da saßen wir mit den damals nötigen Minimalabständen im Kneipsaal des Weinheimer Chors Thuringia und später dann mit ebenfalls den nötigen Abständen in der großen Kneipe des Chors Suevia Heidelberg zusammen und haben uns über verschiedene Aspekte des jüdischen Kooperationswesens, über die einzelnen jüdischen Verbindungen, aber auch über einzelne Persönlichkeiten unterhalten, die halt jüdischen Glaubens waren und mit dem Kooperationswesen in der einen oder anderen Form zu tun haben.
Mhm. Ja, es gibt ja eine große Breite an jüdischen Kooperierten, dessen Namen, glaube ich, jedem halbwegs belesenen Menschen bekannt ist. Also Erich Fromm zum Beispiel, Norbert Elias war aktiv.
Ja, Hausmannea Breslau. Und eine ganze Reihe von sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten und auch eines der allerersten Todesopfer im KZ Dachau im Mai 1933 mit Willi Aaron, einem Rechtsreferendar, der aus Bamberg stammte, in Würzburg bei Wirzeburgia, einer paritätischen Verbindung, aktiv gewesen war. Höchst engagierter junger Sozialdemokrat, höchst engagierter Anwalt mit einem unbeugsamen Gerechtigkeitswillen, der dann willkürlich verhaftet wurde und wenige Tage später im KZ Dachau, das im Mai 1933 schon auf furchtbare Weise Bestand hatte, zu Tode geprügelt wurde. Ja, also ganz grausig zu Tode kam. Ja, solche Persönlichkeiten, davon gibt es eine ganze Menge. Das reicht dann bis hin zu dem Librettisten von Leha, die von der lustigen Witwe bis die ganzen Millionen Seller an Operetten, die Textbücher geliefert hat, aber auch den Text zum Schlager Ich habe mein Herz in Heidelberg verloren, der heute noch Millionen von Touristen nach Heidelberg lockt. Der Mensch ist geboren als Bedrick Levy im Mährischen und hatte dann den eingedeutschten Namen Fritz Löhner Beda. Eine unglaubliche Persönlichkeit, der als Jurist mit 24 bereits promoviert war und dann feststellte, ach, jetzt habe ich das Jurastudium hinter mich gebracht und kann da auch eine Menge Geld verdienen. Aber vielleicht gibt es ja noch mehr Dinge, erstens, die mir mehr Spaß machen und mehr Geld bringen. Und dann hat er einen Fußballverein gegründet und war auch gleich Mittelstürmer und hat gleich die ganze Liga zusammengeschossen. Hakoa Wien, die wurden nachher österreichischer Meister, mehr oder weniger durch ihn. Und dann hat er aber gedacht, aber Spaß möchte er auch haben. Und dann wurde er Librettist und von Leha und hat dann eben die ganzen William Zeller geschrieben, dass er nebenbei noch promovierter Jurist war, fiel beinahe gar nicht mehr ins Gewicht. Einfach ein Genie auf allen Strecken, wenn man so möchte. Der saß im sogenannten Prominententransport. Das war die allererste Gefangennahme einer Zahl von prominenten Österreichern, die nach Dachau gebracht worden sind. War später in Buchenwald. Das Buchenwald-Lied, heute noch unter NS-Opfern, hochberührend bekanntes Lied, auch Buchenwald, ich kann dich nicht vergessen. Das ist aus seiner Feder. Und er ist im Dezember 1942 in Auschwitz durch Tritte getötet worden, durch Fußtritte getötet worden. Das ist kaum auszuhalten, kaum zu beschreiben.
Ihr sucht perfekt sitzende Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung? Dann schaut bei Kowe die Maßschneider vorbei. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München und besonders stark in NRW, bietet Kowe Maßarbeit auf höchstem Niveau. Dazu gibt es handgefertigte Schuhe, edle Gentleman-Accessoires und exklusive Nischendüfte. Alle Infos und Terminbuchungen findet ihr über die Links in den Shownotes. Kowe. Tradition trifft Eleganz. Und jetzt zurück zum Talk.
Diese Art von Persönlichkeiten, natürlich, ja, ich habe nicht erwähnt, Kadim Marvin war der ältesten und auch nobelsten, sportlichsten, sagen wir mal, auch fechtbegeistertsten jüdischen Verbindungen, war der aktiv gewesen und war ein begeisterter Kadima. Es gibt auch die Autografen noch, Fritz Dönerbe, der seiner lieben Kadima und so weiter. Das ist also alles da. Begeisterter, kooperierter eben bis so lange er lebte. Das sind unglaubliche Persönlichkeiten, unglaubliche Dinge, über die wir da Bericht bekamen, über die wir geforscht haben. Wenn es auch um Fritz Löhner Beder geht, kann ich nur empfehlen, sich an Professor Lang zu wenden, Raimund Lang, Salzburg. Er ist der Nestor der Forschung an der Stelle. An der Schnittstelle zwischen Kooperation und Musikwesen. Er hat den maßgeblichen Vortrag und den maßgeblichen Aufsatz geschrieben, Biografie Löhner Beder. Und das Ganze wird nun bald in literarischer Form, wir haben das Glück, erscheinen.
Das ist, hattest du ja gesagt im Vorgespräch, eine Publikation über jüdische Kooperierte und Verbindungen, wo eigentlich das zusammengetragen wird.
Wir hatten eigentlich ja vor, erstens eine Tagung zu machen und wie üblich bei uns beim Arbeitskreis der Studentenhistoriker gibt es dann ein Tagungsband und da dachten wir nun gut, machen wir ein Tagungsband und dann wurde das Ganze aber unter unseren Händen auf einmal eine ganze, ganze Spur gewichtiger, größer und auch relevanter. Wir haben nicht weniger als 30 Aufsätze. Wir hatten gar nicht so viele Vorträge, im März nicht. Und wir kommen ja vielleicht gleich noch auf die Tagung, die wir dann im November haben machen können in Heidelberg. Wir hatten gar nicht so viel Platz vorzutragen. Wir haben jetzt ein Band vor uns, der beim sehr namhaften Verlag bei Dunker und Humblot erscheinen wird, in dem 30 Aufsätze versammelt sind. Und diese Aufsätze betreffen alle das Themenfeld jüdische Kooperierte und jüdische Verbindungen. Und dass auch dieser Band wird nur einen kurzen Einblick, wird nur Einzeleinblicke geben können in einen ganzen Kreis, einen ganzen Weltkreis, einen ganzen Orbis von jüdischen Kooperierten und jüdischen Verbindungen, die es am Vorabend des Dritten Reiches in ganz Mitteleuropa gegeben hat. Zuerst in Österreich-Ungarn, später in der Republik Österreich, klar. Dann im Deutschen Kaiserreich, später im Deutschen Reich, der Weimarer Republik, aber natürlich auch im Baltikum, auch einzelne in Polen. Auch hier, um einen Namen genannt zu haben, Zef Jabotinsky, der Gründer mehr oder weniger des militärischen Arms einer Siedlerbewegung, aus der später Eretz Israel hervorgehen soll, natürlich kooperiert, das ist selbstverständlich, möchte man beinahe sagen. Arthur Köstler, der nicht,
Theodor Herzl zum Beispiel.
Theodor, wir sind noch gar nicht bei der Nummer 1 sozusagen. Die Nummer 1 in der Hitliste ist Theodor Herzl, ganz richtig. Und aus Budapest stammend, aus der Kultusgemeinde Budapest stammend, in Wien, lange Zeit schreibend, dann für große Wiener Tageszeitung als Korrespondent nach Paris entsandt, erlebt dort live und in Farbe die Dreyfus-Affäre mit und ist dann später der Motor des Zionismus. Ist in der Wolle gefärbter Kooperierter. Bei Albia Wien war er zuerst aktiv und bekommt später eine Vielzahl von Bändern und Ehrenbändern jüdischer Kooperationen auf die Schulter, um die Schultern gelegt. Er ist ein Musterbeispiel eines kooperierten und jüdischen Glaubens und natürlich ist er auch der der Gründervater eines Staates Israel, eines der Wunder der Weltgeschichte, dass das geschehen konnte.
Wie ist denn diese Fokussierung auf jüdische Kooperierte und Verbindungen eigentlich entstanden? Wir haben ja schon mal eine Sendung ja aufgenommen zu dem Thema. Da warst du ja schon mal das erste Mal Gast in diesem Podcast, wo wir jüdische Verbindungen ja thematisiert haben. Ja. Aber was wir damals nicht besprochen haben, wie kam es jetzt eigentlich, dass ihr Verbindungshistoriker euch darauf so stark fokussiert habt, dass das halt so ein Forschungsschwerpunkt auch geworden ist irgendwo?
Das war ursprünglich, ich sag mal, eine relativ normale Feldrecherche. Ich stellte halt fest, es gibt an entlegenen Stellen oder an der einen oder anderen Stelle gibt es eben Forschungen zu jüdischen Kooperierten, es gibt Forschungen zu jüdischen Verbindungen und die einen publizieren hier, die anderen publizieren dort und die Österreicher haben ihr eigenes Organ und auch mancher wusste nichts vom anderen und es gab auch neue Kräfte, die schon viel publiziert hatten und gar nicht so wahrgenommen wurden und auf Deutsch, das war also alles ein ungeordnetes Feld und in solchen Fällen ist man als dachverbandsübergreifender Arbeitskreis gut beraten, mal eine Tagung zu machen, wo sich alle Akteure treffen und alle miteinander reden, auch die Themen abgleichen und am Ende vielleicht auch dann eine gemeinsame Publikation zustande bringen. Das scheint nun zu gelingen. Das war letztendlich eine Feldrecherche. Das war eine, man hätte beinahe sagen können, ich habe mich an meinem Schreibtisch gesetzt und gesagt, das müssen wir jetzt mal machen. Und so haben wir es dann. So habe ich dann viele Mitstreiter gefunden, die dankenswerterweise mir da zur Seite sprangen und es mit mir machen wollten. Und so ist geschehen. So haben wir es hingekriegt.
Ja, perfekt. Ich meine, das ist ja interessant. Ich meine, das ist ja auch nochmal eine neue Perspektive. Ich glaube, vorher war ja vor allem sehr starke Untersuchung des Dritten Reichs, glaube ich auch. Lange Zeit.
Wir hatten lange Zeit den Forschungsschwerpunkt. Das ging aus von den Chorstudenten, ging aber der Dachverband über die Dachverbände hinaus. Wo es um Widerstand im Dritten Reich geht, wo auch dann herauskam, dass das zahlenmäßig, dass das Testat bleibt. Die zahlenmäßige Verortung von Kooperierten im Widerstand ist erschreckend klein, aber es gibt sie. Das ist ein Endergebnis, heute nicht Thema. Und wir stehen jetzt eben beim nächsten Großthema auch vor Tendenzaussagen, dass wir festgestellt haben, dass die jüdischen Kooperierten erstens als Gruppe innerhalb des Kooperationswesens nennenswert sind, zweitens aber fast ganz ausgeblendet worden sind. Mhm. Ich kann das mit einer ganz groben Überblickseinschätzung sagen. Nach dem Ende der Shoah, nach dem Wiederaufleben demokratischer Strukturen, gab es eine sehr große Gruppe, die entweder ins Exil gedrängt war oder auch nicht überlebt hat. Jedenfalls die keine Stimme mehr hatte und es gab eine noch viel größere Gruppe von Leuten, die nicht reden wollten, die wohl hätten können, aber nicht reden wollten. Das waren, wenn ich jetzt sage, in der größeren Mehrzahl Leute, die zum falschen Zeitpunkt eben geschwiegen hatten, die vielleicht Mitläufer waren, die Feigheit zu attestieren, muss man sehr vorsichtig sein als Historiker. Aber sicherlich sind diese Aspekte im Einzelfall nicht von der Hand zu weisen. Es sind aber auch eben die Täter dazwischen und auch die Schwerverbrecher dazwischen. Diese ganzen Menschen wollten nicht reden. Und so ergab sich aus ganz, ganz unterschiedlichen intrinsischen Motivationen ein Kartell des Schweigens über die jüdischen Kooperierten. Mhm. Und ich hatte sehr bald die Vision und gewann da relativ schnell Mitstreiter, dieses Schweigekartell, diese Schweigespirale zu durchbrechen. Und das könnte nun gelingen, nicht nur, dass unsere Publikation in den Startlöchern steht, auch andernorts rührt es sich ein wenig, in Wien.
Ja, wollte ich gerade sagen, mit Gregor Gatscher-Riedel, der hat ja auch das Buch von Habsburg zu Herzl veröffentlicht.
Das hat er gemacht, da waren wir gar nicht beteiligt. Das hat er ganz aus eigener Motivation gemacht. Das Buch nebenbei, ein Geniestreich, es sei zur Lektüre empfohlen. Wenn man es irgendwo ergattern kann oder sieht oder bei entsprechenden Buchhandlungen angeboten bekommt, mit diesem Buch macht man keinen Fehler. Und natürlich auch der Claim schon, diese Alliteration von Habsburg zu Herzl, das ist natürlich auch toll gelungen. Der Gatscher-Riedel ist natürlich ein publizistisches Genie an der Stelle. Der macht das einfach richtig und macht das toll. Da kann ich nur zuraten, wo der Name Gacharil drauf steht, zugreifen und mal Freude beim Lesen haben. Der hat unterschiedliche Themen. Das ist also ganz unabhängig von uns erschienen, aber wir haben die Ehre und die Freude, dass auch er bei uns in unserer Publikation als Autor vertreten ist. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt der Erfinder des Forschungsgebietes wären, sondern es ist so, dass wir die Ehre haben, den einen oder anderen zusammenzubinden, dass wir die Ehre und Freude haben, die Themenfelder in einen literarischen Zusammenhang zu bringen. Im Übrigen wird es auch wirklich eine Aufsatzsammlung sein mit unterschiedlichen Aspekten. Die einzelnen Aufsätze stehen auch vielleicht ein wenig pars pro toto. Dann haben wir Beispiele dafür, wie eine jüdische Verbindung ausgesehen hat. Ein Beispiel dafür, wie ein jüdisches Verbindungshaus sich bis auf den heutigen Tag in seiner Bauform erhalten hat, auch wenn da wer ganz anders drin wohnt. Das ist das Haus der ehemaligen Kartellkonventsverbindung, also sehr mensurbeflissen, harten Mensurstandpunkt, Bavaria Heidelberg. Der leben Ludwig Marum und ein paar anderen Politikern, der ein oder andere auch an prominenten, durchaus prominenten Kooperierten angehört hat. Und dieses Haus wird heute bewohnt vom Weinheimer Chor Thuringia Heidelberg. Mhm. Und wer dort bei Thuringia eben zu Gast ist und nicht nur den Bierkeller sieht, der wohl neueren Datums sein dürfte, sondern in die Belle Etage gelassen wird, der sieht halt genau das, was im Jahr 1930 die alten Herren der jüdischen Verbindung Bavaria Heidelberg für ihre jungen Chorbrüder, für ihre jungen Bundesbrüder, muss man an der Stelle sagen, gebaut haben, inklusive der Tür, originalen Türgriffe und des originalen Marmors, alles noch da. Das ist toll. Das ist, und solche Beispiele, die haben wir halt aufgesucht. Solche Beispiele haben wir uns gesucht, jetzt nicht nur in baulicher Form, dieses Einzelbeispiel, sondern in einer Vielzahl von Lebensläufen und einer Vielzahl von Persönlichkeiten, die uns begegnet sind, und gerade in Heidelberg sind wir ja in einem speziellen Fall besonders auch fündig geworden. Ich spiele jetzt natürlich an auf Rahel Goitain, die später als Rahel Strauss bekannt war.
Auf die gehen wir auch gleich ein. Lass mich noch einmal kurz eine Sache fragen, und zwar, wir haben ja jetzt dann, wenn wir mal unter der historischen Erforschung, das Dritte Reich ist ja jetzt ein Thema, wo man jetzt sagt, okay, das ist jetzt sehr breit untersucht worden. Wir gucken uns jetzt ein nächstes Thema an. Das sind jetzt gerade die jüdischen Verbindungen. Ich denke mir oft, es ist vor allem gerade vielleicht auch die Transformation, die mit 1968 stattgefunden hat, glaube ich, das nächste große Themenfeld, wo die Aufsätze so stattfinden, weil die Verbindungswelt darunter sehr stark gelitten hat. Wo man sagen kann, es gibt ein Davor und Danach. Oder vielleicht halt auch noch den Neuanfang nach dem Zweiten Weltkrieg, vor allem, weil es ja viele Exilbünde gibt, die ihren Ort verlassen mussten, einen Neuanfang machen mussten. Wie beurteilst du das?
Na gut, ich möchte ein paar tausend von linksextremem Geist beseelte Köpfe, die gemeint haben, 1968 das Bildungswesen aus den Angeln heben zu können, jetzt auch nicht überbewerten. Das sind einfach nur Menschen, die immensen Schaden angerichtet haben. Den Schaden sehen wir heute darin, dass ganze Generationen von Schülern nicht mehr richtig, keine vernünftigen vierseitigen Briefe mehr handschriftlich an ihre Paten und Großeltern versenden, wenn sie denn überhaupt noch ahnen, dass sie Paten haben und dergleichen mehr. Gesellschaftliche Auflösungserscheinungen, dass ein Abiturient in ungelenker Druckschrift schreibt, unfassbar. Zu Zeiten, als Konrad Duden noch die Lingua Franca der Rechtschreibung maßgeblich bestimmt hat. Und das ist jetzt, warum erwähne ich das? Das ist ein mittelbarer Schaden, der daraus entsteht, dass das Bildungssystem als solches einen beispiellosen Niedergang erlebt, immer noch erlebt und seit Jahrzehnten erlebt. Das wiederum hat damit zu tun, dass im pädagogischen Bereich ein beispielloser Niedergang an Qualität zu beobachten ist über die Jahrzehnte. Ich nehme einzelne Pädagogen durchaus hier aus, wenn ich also an meinen Griechisch-Leistungskurslehrer denke, den ich namentlich würdigen möchte. Täßler in Bielefeld, seines Zeichens aktiv bei Zimbria Heidelberg seinerzeit. Es gibt Ausnahmeerscheinungen, die ich ausdrücklich da ganz herausnehmen möchte. Aber ich rede jetzt von allen Pädagogen sozusagen, derer wir teilhaftig werden, derer Leistung wir teilhaftig werden an allen Schulen. letztendlich in ganz Mitteleuropa, in Deutschland aber insbesondere. Und das wiederum ist eine große Folge davon, dass ganze Jahrgänge, ganze Jahrzehnte und ganze Universitätslehrstühle und ganze Institute eben vom SDS beherrscht und von einer Linken bis linksextrem. Wir wollen jetzt auch nicht jeden dahergelaufenen Linken gleich als extrem bezeichnen. Gibt ja auch mittelmäßig schlechte Menschen, wie dem auch sei. Aber die da, dass sie unterwandert und in ihrer Qualität derart herabgestürzt worden sind. Im Grunde genommen ist es ein Sockelsturz der Kultur zu beobachten. Das wiederum hat natürlich seine Auswirkungen auf die Kooperation, auf das Kooperationsleben, auf die Kooperationswelt gehabt. Ich empfehle an der Stelle die jetzt kürzlich erschienene geschichtliche Anthologie zum Burschen Bundskonvent aus der Feder.
Helmut Lang, ne?
Nein, das ist Gerd Monfeld. Gerd Monfeld ist das. Und der hat zum Burschen Bundskonvent geforscht, denn er gehört selber der letzten Burschen Bundskonventsverbindung an, also einer jüdisch-paritätischen Verbindung, die nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Shoah in Deutschland aufmachen konnte wieder. Und bis 1973 und zwischen mit Thuringia München fusioniert, einer solchen Verbindung ebenso, in Marburg einen ganz fantastischen aktiven Betrieb betreiben konnte. Bis 1973. Er selber sagt mit großer Bescheidenheit, dass es auch innere Fehler gewesen seien, an denen der aktiven Betrieb bei Alsatia Thuringia in Marburg zerbrochen ist. Aber es ist eben doch auch zur gleichen Zeit geschehen, in der die 68er auch dort bei Alsatia Thuringia den Konvent bedrängt haben von innen und von außen und wo das gesamte Hochschulumfeld, gerade speziell in Marburg, von einem Tag auf den anderen, als ob ein Hagelschauer aufzieht, der Sonnenschein weicht und mit einem Mal alle Blumen von Hagelkörnern in ihren Blüten zerschmettert werden und auf dem Gehweg liegen. So ist es geschehen in Marburg 1968 und folgende. Und das kann Monfeld bestens beschreiben. Das beschreibt Monfeld, wenn man ihn einlädt, eindrücklichst. Das hat Monfeld kürzlich auf der österreichischen Studentenhistorikertagung im März, am 21. März fand sie statt in Salzburg, nochmals eindrücklich dargestellt. Und das ist so flächendeckend mehr oder weniger überall geschehen. Das ist richtig. Darüber wird aber verschiedentlich in verschiedenen Arbeitskreisen geforscht. Das wird wahrscheinlich nicht unser nächster Schwerpunkt sein. Man darf sich dann überraschen lassen, was wir uns als nächstes an Schwerpunkt ausdenken. Was wir auf jeden Fall ja vom Arbeitskreis tun. Wir tagen regelmäßig zu den jährlich anstehenden Themen, die daraus sich erweisen, worüber die meisten oder die wichtigsten Forscher in dem Jahr halt dann publiziert haben. Und dazu treten wir in eine Korrespondenz ein. Und das, was am relevantesten ist, wird dann bei uns auch versammelt und vorgetragen.
Dann lass uns doch mal auf das Hauptthema zurückkehren, und zwar Rahel Strauss, geborene Gutain.
Ja, eine beeindruckende Frau. Eine Rabbinerstochter. Ihr Vater war orthodoxer Rabbiner, kam aus dem Budapester Umfeld. Die bedeutende intellektuellen Familie Löwenfeld spielt bei ihr im familiären Bereich eine große Rolle. Und sie wird 1880 geboren und hat das Glück, dass zu der Zeit, als sie noch Schülerin ist Karlsruhe als einem Vorreiterort, das ist der erste große Glücksfall in ihrem Leben, wenn man so möchte, bildungstechnisch, das erste Gymnasium mit altsprachlichen, also volle Gymnasium, altsprachliches Gymnasium, sich auch für Frauen, für Mädchen, für junge Mädchen öffnet. Und sie ist dann also in diesem Gymnasium ab 1893, ab ihrem 13. Lebensjahr, kann sie dort sein. Das war schon lange gefordert worden von Bildungspolitikerinnen und sie gehörte also zum ersten Jahrgang. 1899 legt sie an diesem Gymnasium die erste, die, die, ab, äh, die allgemeine Hochschulreife ab und sie hält die erste Abiturrede, die überhaupt eine junge Dame, eine Abiturientin überhaupt im Deutschen Reich hält, 1899 war das. Und natürlich wollte sie studieren, aber studieren konnte man damals im Deutschen Reich noch nicht. Und so hat sie dann also sich als Gasthörerin zunächst mal eingeschrieben. Also sie ist dann also konnte deswegen an Vorlesungen teilnehmen, war aber nicht examensberechtigt. Wollte auch Medizin studieren, konnte sich dafür gar nicht eintragen.
Verbindungen stehen heute vor einer neuen Herausforderung. Nachwuchs, Außenwirkung, Identität. All das entscheidet sich längst auch online. Wer sich digital nicht zeigt, wird übersehen. Doch wie präsentiert man Tradition so, dass sie modern wirkt, ohne sich zu verbiegen? Corpo Content Lab gibt genau darauf die Antwort. Mit unseren Workshops Social Media Keilen und der Content Creation Meisterklasse lernt ihr, eure Verbindung strategisch, authentisch und attraktiv zu zeigen. Für mehr Sichtbarkeit, neue Mitglieder und das gute Gefühl zu wissen, was man tut. Ein moderner und professioneller Auftritt schafft Vertrauen, nach innen wie nach außen, und zeigt, dass eure Verbindung nicht in der Vergangenheit stehen bleibt, sondern Zukunft gestaltet. Wir vom Corpo Content Lab erstellen euch genau diesen Auftritt. Mit einer zeitgemäßen und zielgruppenorientierten Webseite, offiziellen E-Mail-Adressen, stilvollen Semesterprogrammen, Couleurkarten, Imagefilmen und viel mehr, damit jeder erkennt, eure Verbindung lebt und hat Zukunft. Vereinbart jetzt euren Demo-Call. Alle Infos findet ihr in den Shownotes.
Wie hat das denn dann funktioniert? Also ja. Wie kam es denn dann doch zu dem Medizinstudium?
Ja. Also denn jetzt kommt der nächste bildungspolitische Meilenstein im Deutschen Reich. Im Jahre 1900 ergeht am 28. Februar ein Erlass, dass nun versuchs- und probeweise junge Damen an Hochschulen regulär immatrikuliert werden können. Und das hat sie sofort genutzt. Im Sommersemester 1900, genau am 23. Mai 1900, wird sie als erste Studentin überhaupt in Deutschland für Medizin eingeschrieben. Sie ist die erste ordentlich eingeschriebene Medizinstudentin der gesamten deutschen Bildungsgeschichte. Und natürlich musste auch das Ganze in irgendeiner Form im realen Leben verortet sein. Raphael Löwenfeld, ein Onkel von der mütterlichen Seite, konnte ihr erstens das Studium finanzieren. Das ist sehr wichtig, auch für männliche Studenten der damaligen Zeit. Man brauchte einen Finanzier. Das war nicht jedem gegeben, dass er die wirtschaftliche Lage hatte, studieren zu können. Und Heidelberg wurde das Ziel der Wünsche, weil sie dort relativ einfachen Zugang hatte über das Haus Löwenfeld zu einem koscheren Umfeld. Sie konnte dort also koscher essen und kochen. Das wäre in Freiburg. Freiburg lag gleichfalls in Baden. Freiburg hat die Immatrikulation auch ermöglicht, sogar noch ein paar Wochen vor Heidelberg. Aber deswegen ist sie nicht nach Freiburg, sondern nach Heidelberg gegangen. Es sind also eine Mischung. Es muss immer eine Mischung aus praktischen Erwägungen und dem bildungspolitischen Rahmen gegeben sein, dass sowas dann stattfindet.
Also sie kommt halt auch aus einem gebildeten Background dann dementsprechend? Also
Eindeutig ja. Ihr Vater ist orthodoxer Rabbiner, hat in Heidelberg die Synagoge, die Löwenfeld sind eine bedeutende Familie der Haskala, der jüdischen Aufklärung. Und das gerade hier ist es ja auch eine Koinzidenz, denn genau in dieser geistigen Richtung ist es das erste Mal so, dass auch weil der Talmud an der Stelle relativ klare und auch naturwissenschaftlich interessante Ausführungen macht, auch der erste Gelehrten-Typus jüdischen Glaubens im 19. Jahrhundert Mediziner waren. Das ist kein Zufall, dass so viele Mediziner auch im 19. Jahrhundert bereits männliche Mediziner dann jüdischen Glaubens sind. Das hat schlicht und ergreifend auch mit deren Synagogenbildung zu tun, als Teenager, als Schüler.
Aber es ist ja interessant, weil Raigoten dementsprechend ja jetzt kein Kind von Arbeitern war, sagen wir mal aus unteren ökonomisch betrachteten Schichten kam, sondern praktisch ja schon dieser herangewachsenen Bildungselite ja entstammt. Also das ist ja auch praktisch...
Die ist gar nicht zu unterschätzen. Das ist eine, die Bildungselite jüdischer Menschen im jüdischen Bürgertum ist immens und ist überhaupt nicht zu überschätzen. Es ist also eine höchst bewundernswerte. Man kann es in den Museen in Frankfurt und Berlin gleichermaßen nur bewundernd feststellen. Es ist eine ganz großartige Kultur, die sich hier ergeben hat. Man kann ja mit einem Blick auf die Musik, ich sage nur das Stichwort Felix Mendelssohn Bartholdy, und schon ist keiner mehr im Zweifel, was hier vor sich gegangen war und welch wunderbare kulturellen Gruppe, auch glaubensmäßig definierten Gruppe, sich das Deutsche Reich oder der deutsche Sprachraum oder Gesamtmitteleuropa da rühmen durfte. Das kann man gar nicht anders sagen.
Ich frage einfach nur aus dem Aspekt heraus, weil es sehr interessant wieder zu betrachten ist. Es ist ja so, durch diesen Background, durch diese Milieuprägung, die sie ja hat, wird es ja auch früher möglich, dieses inkorporierte Kapital nach Pierre Bourdieu aufzubauen, dass sie dort praktisch diese Bildung erfährt.
Es ist ja auch gerade mal so. Das ist aber geschlechtsunabhängig, wenn ich kurz eingreifen. Das ist geschlechtsunabhängig. Das trifft auf männliche Studenten bis dato zu. Und das übernimmt sie als erste Frau jetzt eben.
Das meine ich ja gerade.
Ja, nahtlos. Ja, ja, klar.
Deswegen hat das ja funktioniert, dass da auch dieses institutionelle Kapital auch dann praktisch auch genutzt werden konnte von ihrer Familie.
Ja.
Sie hat ja dann Medizin studiert, wie du das ja auch gesagt hattest. Wie sah es dann aus? Hatte sie da auch Kontakt mit Verbindungen?
Mittelbar natürlich, klar, logisch. Die hat am Seziertisch gestanden und hat dann gesehen, wie, das beschreibt sie so ganz nett, dann in dem Fall auch Chorstudenten waren dazwischen. Und dann beschreibt sie, wie dann, also dann, wenn da neben ihr einer am Seziertisch stand und sie war nun das einzige Mädchen sie war eine zierliche, reizende Person, offensichtlich, messerscharfen Verstand, eine ganz liebreizend, also wirklich, die hat man gern neben sich stehen gehabt als junger Student am Seziertisch, wenn es um die Anatomie ging. Also das war recht nett. Und dann hat sie schon gemerkt, dass dann, wenn einer ein junger, so sagen wir, Fuchs war, hat sie auch so benannt. Das wusste sie, kannte den Terminus. Und dann kam ein älterer, ein höheres Semester und hat seinem Fuchs gesagt, jetzt gehst du da mal schön weg, ich darf jetzt hier neben ihr stehen. Da konnte sie die Verbindungsstrukturen schon sehr gut sehen, dass also dann der Ältere dem Jüngeren da den Platz neben ihr streitig machen durfte. In dem Zusammenhang ist natürlich Norbert Elias von hohem Interesse. Norbert Elias, gerade schon erwähnt, aktiv gewesen bei Hasmonea Breslau. Das war eine KJV-Verbindung. Das ist eine nicht mehr so beflissene Sorte von Verbindungen. Die würde man am ehesten vielleicht vergleichen, auch ja glaubensmäßig und konfessionsgebunden, wie eine CV-Verbindung. Eine sehr große Verbindung, auch zahlenmäßig sehr große Verbindung auch. Und Norbert Elias, ich rate dazu, die Studien über die Deutschen aufzuschlagen. Das gleich zweite Großkapitel dort, über 70 Seiten hinweg, ist die satisfaktionsfähige Gesellschaft, die er beschreibt. Und Norbert Elias beschreibt eben genau das, dass eben die ganze Gesellschaft durchstrukturiert war in Kooperationen. Der Name Chor ist ja durchaus nicht exklusiv für Studenten. Das ist das Feuerwehrchor, das ist so das Hausfrauenchor, alles gibt's da. Die ganze Gesellschaft ist sozusagen durchkooperiert, das nur als Sidestep, das kann man hier nicht ausführen, aber als Sidestep, dass die Studenten da durchaus mit ihrer Sortiertheit in Verbindung ja überhaupt nicht alleine sind. In einer Gesellschaft, die weitgehend, wir hatten das Thema 68 vorhin, die weitgehend amorphisiert ist, wo Strukturen aufgelöst sind, wo die Großfamilie in weiten Teilen der Gesellschaft überhaupt keine Rolle mehr spielt, wo auch die Wertediskussion in einer Form der Beliebigkeit ausgeartet ist, die heute kaum noch überschaubar ist und die vor 20 Jahren noch unvorstellbar gewesen war, In einer solchen Gesellschaft ist eine kooperierte Gesamtgesellschaft überhaupt nicht mehr vorstellbar. Eine kooperierte Gesamtgesellschaft, in der im Übrigen die Religion auch ihren festen Platz, die Kirche ihren festen Platz und damit auch die israelitische Kultusgemeinde in der jeweiligen Stadt ihren festen Platz hat. Und in dieser Gesellschaft bewegt sich nun Rahel Goitain als junge Medizinstudentin an der Heidelberger Ruperto Carola. Und natürlich, die erste Idee ist, wie kommt man zu sozialem Aufstieg, man kann es tatsächlich Aufstieg an der Stelle auch nennen, wie kommt man dazu? Ja, man ist in einer Verbindung und Damenverbindung gab es keine. Was hat sie also zu tun? Sie gründet die Organisation der Studentinnen in Heidelberg. Natürlich, sie gründet eine Verbindung. Und wir versuchen an der Stelle, und mir ist daran gelegen, hier eine Kategorie einzuführen, nämlich die Kategorie der Damenverbindung als eine solche zu beschreiben, die zwischen Akademikerinnen stattfindet. Das können wir an der Verbindung, die Rahel Goitain gründet, sehr gut sehen, denn die Organisation der Studentinnen Heidelberg ist im Jahre 1901, also im Wintersemester 1-2, aller Wahrscheinlichkeit nach Existenz, wird aber erst 1903 von der Universität genehmigt, mit der Begründung, dass erst jetzt genügend akademische Bürgerinnen, auf Deutsch eingeschriebene Studentinnen, dort Mitglied sind. Das heißt, in dem Augenblick, wo das Ganze ordentlich eingeschriebenen Studentinnen geleitet wird, geführt wird, aber auch getragen wird. Von der personalen Breite her reden wir von einer Damenverbindung. Das ist relativ wichtig. Deswegen, weil es auch in Bonn 1899, glaube ich, eine Hilaritas gab und weil es diverse auch Kulturvereine gibt, die jüdische junge Damen betrifft. Vorreiter ist 1893. Wiederum die Kadima, die älteste jüdische Verbindung, die ihr Gründungsjahr 1882 respektive mit Genehmigung 1883 in Wien hat, die auch 10 Jahre später schon einen akademischen Damenclub mehr oder weniger gründet. Das sind aber nicht ordentlich eingeschriebene Damen in ihrer Mehrheit. Und das Gleiche eben dann auch in Berlin findet das schon statt. Es scheint mir so, nach dem, was wir jetzt so sehen, dass die Damenverbindung von Rahel Goitain, die Organisation der Studentinnen in Heidelberg, also die erste akademische Verbindung von Damen gewesen ist, was für uns als Studentenhistoriker als Unterscheidung schon von Belang ist. Andere mögen das nicht so genau sehen oder mögen sagen, ja, soziologisch haben sich halt zusammengetan. Vielleicht müssen es nur wir so streng kategorisieren. Es ist aber uns doch auch interessant, das so zu sagen und zu sehen.
Was sind denn da Kriterien, dass du sagen würdest?
Ja, in dem Fall, dass die Damen ordentlich eingeschriebene Studentinnen sind. In dem Augenblick, wo sie Gasthörerinnen sind, in dem Augenblick, wo sie jedweder gesellschaftlichen Gruppe angehören, ist es ein honoriger, vielleicht sogar höchst honoriger Club. Und nachdem es ja auch da auch begüterte Familien gab, sogar vielleicht ein sehr, sehr nobler Club, das kann alles sein. Nur Verbindung, die akademische Verbindung wird durch akademische Bürger gegründet. Akademische Bürger sind das, was wir heute als Studenten bezeichnen. Und sobald akademische Bürger auch weiblich sein können, können sie auch Verbindungen gründen, die dann Studentenverbindungen sind. Vorher ist es dann sei ja auch noch so nobel, aber ein Club, nicht? So würde ich das an der Stelle kategorisieren. Deswegen komme ich zum Schluss, dass eben der Club der Club der Namenlosen, gab es da in Bonn, das ist eben kein, das nimmt am Universitätsbetrieb teil, aber sind Gasthörerinnen. Und dass eben die Organisation der Studentinnen in Heidelberg tatsächlich als älteste Damenverbindung gelten könnte. Mal gucken, ob wir das mit der Forschung auch so weiter betreiben und auch dingfest machen können.
Gibt es die Verbindung denn heute noch?
Es gibt eine Verbindung, die ihre Tradition darauf beruft. Das sind die Altheidelbergerinnen. Das ist eine Damenverbindung in Heidelberg, die man auch verschiedentlich in Instagram und überall auch sehen kann, die auch ganz, die einen ganz ausgezeichneten Eindruck machen. Ich habe noch keine ihrer Veranstaltungen besucht. Ich gucke mir an, was ich von denen an Veröffentlichungen sehe und das sieht ausgezeichnet aus. Es gereicht diesen Damen auch zur Ehre, dass sie jetzt sich nicht als Fortsetzung betrachten. Das wäre auch schwerlich herleitbar. Aber sie möchten gerne in der Tradition stehen. Und das ist aller Ehren wert. Das kann ihnen eigentlich, sich in eine Tradition zu stellen und sich den Werten verpflichtet zu fühlen, das sollte ihnen und darf ihnen auch keiner nehmen. Das ist an der Stelle sicherlich, das gebührt ihnen an der Stelle. Die Rahlgöttin im Übrigen ist dann ja auch ihren Weg ganz gezielt weitergegangen. Die war also die erste approbierte Medizinerin. Sie ist die erste, die eine Praxis als Gynäkologin errichtet, als Frau mit Kassensitz sozusagen in München. Mhm. Beschreibt ihre Verbindung inzwischen noch auch in ihrer Autobiografie in der Rückschau. Da schreibt sie von einer Russin, von Armenierinnen und verschiedenen Damen, die durchaus dann nicht auf das Judentum begrenzt waren. Das waren auch russische Orthodoxie oder bei Armenierinnen, die haben ja ihre eigene Orthodoxie. Jüdische Verbindung im Speziellen, sondern Rahel Goitain ist eine jüdische Kooperierte und die Verbindung, die sie gründete, ist überreligiös, suprareligiös, eindeutig. Im Übrigen hält sie dann auch später noch dort Reden zu einem Jubiläum 1917, trotz Kriegswirren berichtet sie. Und sie berichtet vom wahrscheinlichen 25. Stiftungsfest mit Blick auf den Genehmigungszeitpunkt der Organisation der Studentinnen in Heidelberg. Da tritt sie nämlich 1928 nochmal in Heidelberg auf und macht einen größeren Vortrag. Und das Silberjubiläum gewesen sein. Das ist das silberne Jubiläum der Genehmigung der Organisation der Studentinnen in Heidelberg durch die offizielle Universität, durch die Roberta Carola.
Wie bist du denn eigentlich auf die gestoßen?
Die Rahel Goitain, sie ist halt die erste in der Liste, die auftaucht. Und wir kamen im Grunde, es gibt wenige Quellen nur von ihr und und alles das, was wir lasen, war höchst interessant. Und dann habe ich mich ins Universitätsarchiv in Heidelberg gesetzt und mal ihre Akte angeschaut und geguckt, dass sie dann eben wirklich mit dem 23. Mai 1900 notiert ist als eingeschrieben und das ist eine ähnlich interessante Trouvaille, wie wir vor einigen Jahren auf Fritz Lindner-Behner gestoßen sind oder wie wir jetzt festgestellt haben, dass eben Willi Aaron, an Willi Aaron hat viele Jahre kein Mensch gedacht und vorwiegend Axel Bernd Kunze, ein Mitstreiter aus dem Schwäbischen, der in drei Schwarzburg-Verbindungen als alter Herr ist, der hat dann über Willi Aaron eine Menge geschrieben auch und den auch ganz dann zu Ehren gebracht. Und verschiedene andere waren das dann auch. Und so werden die Persönlichkeiten, die eben durch diese Schweigespirale verschüttet waren. Ich erwähnte das eingangs, dass eben diejenigen, die verdrängt worden sind oder die gar verhaftet worden sind, die im schlimmsten Falle sogar wie Ludwig Marup getötet worden sind, sich nicht mehr melden konnten und dass die übergeblieben sind, sich eben nicht melden wollten. Das waren entweder Menschen, die zum falschen Zeitpunkt geschwiegen haben oder Menschen, die zumindest Verwandte hatten, die sich was zu Schulden haben kommen lassen. Und davon gab es, von diesen Sorten Menschen gab es im Deutschen Reich oder in Deutschland nach 1945 Millionen Leute, die einfach da an der Stelle einen guten Grund hatten zu schweigen. Mhm.
Wie sieht's denn aus? Sie heißt ja später dann Strauß. Dementsprechend hat sie geheiratet.
Sie hat geheiratet einen aus München stammenden nachmaligen Anwalt, mit dem sie glücklich verheiratet war, der relativ früh gestorben ist. Das ist der Anwalt, der Strauß, Eli Strauss in München gehört zu einer ganz bedeutenden Juristen Gruppe auch, zu dem unter anderem dann auch die an der Anwalt Neuland, der Vater der nachmaligen Zentralratsvorsitzenden der Juden in Deutschland, Schotter Knobloch, gehört hat, aber auch Wilhelm Högner, der erste SPD-Ministerpräsident Bayerns nach dem Zweiten Weltkrieg, der gehörte auch in diese Gruppe, obwohl er nicht jüdisch war.
Also und, der Vater, ich hätte das mal nämlich nachgeguckt, der Vater war ja bei Bankier und die Mutter entstammt ja aus der Familie Feuchtwanger, also...
Das ist
der nächste großen Namen.
Wir haben reihenweise große Namen, wenn es um Rallgäutherin geht. Wir haben oder später auch die Familie Strauß, in die sie hinein heiratet, die prominenten Familien gaben sich da sozusagen die Klinke in die Hand. Und das war auch ein durchgehendes Netzwerk. Vielleicht könnte man noch eingehen auf ihre Rolle als Zionistin. Nicht? Sie ist von Karlsruhe aus, ist es nicht weit nach Basel, und in den Jahren ab 1897 macht Theodor Herzl seine Zionistenkongresse. Den ersten Zionistenkongress macht er Ende August, also vom 29. bis 31. August 1897 in Basel. Natürlich ist die Rabbinersfamilie Goitain begeistert und guckt sich das, guckt nach Basel. Und der junge Bruder, der hat später noch Theodor Herzl selbst erleben dürfen bei dem letzten Zionistenkongress, den Theodor Herzl noch selber durchführen konnte. Und ist ihm nie persönlich begegnet, was sie immer außerordentlich bedauert hat. Jüngerer Bruder, das ist Ernst Goitain, der war mit 16 Jahren schon 1899 auf dem dritten Zionistenkongress und hat dann geschrieben, dort wörtlich: Ich habe den größten Juden seit Moses gesehen. Und zwei Jahre zuvor hatte seine drei Jahre ältere Schwester, die damals 1899 eben schon 19 Jahre zählte, und sie als 17-Jährige hatte schon sich selbst als Zionismus gesehen. Sie schreibt, der Zionismus stand von da an, und sie meint damit den ersten Zionistenkongress, der Zionismus stand von da an im Mittelpunkt unseres Lebens und unserer Zukunftspläne. Wir können hier tatsächlich eine Verknüpfung im bürgerlichen Umfeld sehen. Einer ihrer Onkel, Raphael Löwenfeld, ein Bruder ihrer Mutter, war Mitgründer des Zentralvereins Deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens. 1893 war das in Berlin. Und so diese Gründungsidee für Interessensverbindung und Verbände hat sie halt in den akademischen Bereich übertragen. Als Gründerin dann der, wie wir ja nun meinen, der ersten Damenverbindung, die es überhaupt gibt. Nicht? Also der ersten Damenverbindung, die sie dann aus diesen Möglichkeiten, die ihr jüdisch-bürgerliches Umfeld eben bot, hat man bestimmt auch woanders gehabt. Andere gut bürgerliche Milieus gab es auch, aber das Jüdische war eben eins von denen, und da kommt eben sie raus und sie wird da wirksam als Gründerin eben der ersten Damenverbindung.
Und wie sah das dann aus mit dem weiteren Wirken halt innerhalb des Zionismus?
Also sie ist dann, in München dann zunächst einmal praktizierende Ärztin. Sie ist vierfache Mutter. Sie hat dann sich im Zionismus immer äußerst positiv getan, was sie konnte. Der Zionismus als solcher kommt ja dann zum Erliegen. Mit dem ganzen Bürgertum kommt sehr stark, verlagert sich alles das, was an bürgerlich, wir würden heute sagen, vielleicht zivilgesellschaftlich, mit allen Vorbehalten, zivilgesellschaftlichen Engagements im Deutschen Reich, verlagert sich und wird in eine Kriegswirtschaft überführt für den Ersten Weltkrieg, und damit brechen auch relativ viele Fäden ab. Und neue Fäden werden geknüpft. Ich verweise an der Stelle auf den bedeutenden Dichter Arthur Koestler, der bei Unitas Wien, einer der großen alten jüdischen Verbindungen Wiens, zu Studentenzeiten aktiv gewesen war. Und das Ganze war Anfang der 20er Jahre. Der ist also ein 2 Jahrzehnte jünger als Rahel Strauss oder geborene Goitain. Und der wandert im Jahre 1922 von Wien aus nach Palästina aus, ins damalige britische Mandatsgebiet, um die Aliyah, das Hinaufsteigen, ganz wörtlich übertrieben, umschrieben, um den Weg des jüdischen Volkes in das Heilige Land zu unterstützen und tätig mitzugestalten. Und diese Aliyah, das sieht in seinem Fall dann so aus, dass am Gleis des Zuges die Aktiven der Unitas, einer formidablen und mannstark jüdischen Verbindung, stehen und die Hatikva singen. Hatikva ist Hebräisch, bedeutet die Hoffnung. Und das ist heute die Nationalhymne Israels. Und das singen die 1922 auf dem Gleis auf dem Wiener Südbahnhof, ihrem Bundesbruder Köstler, als er auswandert. Das ist schon auch gewaltig. Ja, das ist vielleicht noch als Nachtrag. 1933 ist ihr Ehemann Eli Strauss an Krebs gestorben und zur gleichen Zeit tritt eben Hitler seine Regierung an. Sie ist dann mit ihren beiden jüngeren Kindern, Gabriele und Ernst Gabor, unter dramatischen Umständen, also man muss sich das vorstellen, Nacht und Nebel und Pass und Österreich und Schlagbaum und diese Dinge und falscher und überhaupt und ist sie dann nach Triest gelangt und mit einem Auswandererschiff Richtung Levante in Palästina gelandet und hat dann später den Staat Israel tätig als Ärztin mit aufgebaut und hat in der Frauenarbeit und vor allen Dingen bei der Hygiene für Frauen außerordentlich viel geleistet. Women's International League for Peace and Freedom war ihr Steckenpferd oder ihre Gründung. Und diese International League hat sich ganz, ganz ohne Unterschied, jüdischen wie nicht-jüdischen, also Einwanderern und auch seit längerer Zeit in der Gegend ansässigen arabischen Familien gewidmet. Das war der, da war die Religion ganz egal. Und Rahel Strauss, wie sie dann ja hieß, verwitwet ihren Ehemann eben in Europa 1933 hat zurücklassen müssen. Gestorben war er. Sie ist dann 30 Jahre später, 1963, da war sie 83 Jahre alt, in Jerusalem gestorben, hat ihr Leben dann da, ihr Lebenswerk, ihren Lebensweg vollendet und ist auch in Jerusalem begraben worden. Also es bleibt eben als Fazit von ihr, dass hier eben eine ganz junge, eine interessante, wunderbare Persönlichkeit wenn man vom Bildungshintergrund her geht, auf jeden Fall jüdischen Großbürgertum. Mhm. Das Finanzielle lasse ich mal außen vor. Es geht hier tatsächlich um die intellektuelle Stärke, aber aus den besten jüdischen Kreisen kommende. Sehr hochgebildete, von einem messerscharfen Verstand ausgestattete, überaus charmante junge Dame. Ein wirklicher Stern unter den jungen Damen des Deutschen Kaiserreichs, wenn man so möchte, aus Karlsruhe stammend, erster Jahrgang, altsprachliches Abitur für Mädchen, erste Medizinstudentin eingeschrieben, erste Approbierte, erste Arztpraxis von einer Frau geführt als Gynäkologin in München. Ein Pionierleben sondersgleichen hinlegt, das Ganze dann auch noch ihren Mann unterstützt und er sie, sich gegenseitig unterstützendes, auf gleicher Ebene arbeitendes Ehepaar in München sind, er als Anwalt, sie als Ärztin, und die dann eben tatsächlich von Hitler vertrieben, von Hitlers Schergen aus dem Deutschen Reich vertrieben wird. Sie ist eine der ganz vielen, die wir 1933 vermissen mussten. Sie ist eine der vielen, wo politische Intoleranz und Verblendetheit und unreflektierter Wahn, politischer Wahn, Rassenwahn und religiöser Wahn ganze Gruppen, ganze Teile des deutschen Bürgertums im besten Sinne eben ins Exil gezwungen oder sogar zur Ermordung davon geschleppt haben Und das ist eben eine schreckliche Bilanz, aber eine Bilanz mit Hoffnung, denn es gibt heute eine Studentenverbindung, eine Damenverbindung in Heidelberg, die sich aktiv auf die Tradition der Organisation der Studenten in Heidelbergs beruft. Es gibt einen Staat Israel, in dem die Toleranz, die Deutschland hätte haben sollen, heute gelebt wird. Es ist nicht ausgestorben. Es gibt auch heute in Deutschland israelitische Kultusgemeinden. Und es gibt, in einem Wort gesagt, es gibt Hoffnung. Und Frauen wie Rahel Goitein als verheiratete Frau, Frau Dr. Rahel Strauß, sind Pionierinnen genau darin.
Du bist Vorsitzender oder Schatzmeister in einem Studentenwohnheim und plötzlich fühlt sich alles nur noch nach Finanzamt und Haftung an? Dann brauchst du Profis. Den Verband für Studentenwohnheime in Bonn. Partner von über 150 Studentenwohnheimen in ganz Deutschland seit über 72 Jahren. Rechtssicherheit, automatisierter Spendeneinzug, Musterverträge, Cloud-Zugriff, Haftungsdach und persönliche Beratung, alles inklusive. Für nur 450 Euro im Jahr plus 3,5% auf die Spendeneinnahmen. Alle Infos in den Shownotes und du hast den Kopf frei fürs Wesentliche.
Das war doch ein schönes Schlusswort. Sebastian, danke, dass du uns die Biografie dieser wirklich beeindruckenden Frau gezeigt hast. Wo kann man denn den Text denn dann irgendwann mal lesen?
Ja gut, dafür haben wir ja einen klitzekleinen Tagungsband in Vorbereitung. Jüdische Kooperierte, jüdische Verbindung erscheint bei Dunker und Humblot. Wenn ich alles richtig mache und mir nichts unterläuft, erscheint er auch in diesem Jahr im Herbst zur Buchmesse. Ich hoffe sehr, dass man kein weiteres halbes Jahr darauf wird warten müssen. 30 Aufsätze versammeln wir darin und man wird auf jeden Fall über die sozialen Medien, die der Arbeitskreis der Studentenhistoriker ja in seinem Rahmen auch hat, aber vielleicht auch über die großen publizistischen Geschütze bei Corpotalk davon lesen und hören und wird es sich anschauen können. Und ja, wer nun wirklich ganz viele Fragen noch hat, der kann die auch an mich wenden. Ich bin da durchaus erreichbar, nahbar und so weiter. Man möge sich an mich wenden. Ich gebe gerne weitere Auskünfte oder verteile Biere und trinke selbige. Oder es gibt ja alles Mögliche, was man als Kooperierter tun kann, wenn man sich über die Wissenschaft unterhält.
Sehr schön gesagt. Ihr da draußen geht mal wieder bummeln auf anderen Häusern, das ist auch schön. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.